SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im März hier im Freiburger Literaturhaus. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zu Gast Shirin Sochitravala, freie Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, Gerrit Bartels, Literaturkritiker und Feuilletonchef beim Berliner Tagesspiegel und Christoph Schröder, freier Literaturkritiker unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Aus den 4 Büchern, über die wir heute Abend sprechen, werden Antje Keil und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im März. Es ist der biografische Roman »Als sei alles leicht« von Elfi Konrad. Erschienen ist das Buch im Mikrotext-Verlag. Frau Sochitravala, wir befinden uns im Jahre 1945. Viele Menschen sind aus Schlesien geflüchtet vor der anrückenden Roten Armee, darunter auch Ursula mit Mutter, Schwester sowie dem kleinen Baby Dora. Sie landen dann in Lagern im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren, das im heutigen Tschechien liegt. Was erleben diese Frauen in dem Sammellager und wie wird darüber erzählt?
Man muss sagen, also es ist Anfang des Jahres 1945, der Krieg läuft noch und sie erleben dort Not, Hunger und vor allen Dingen Angst vor sexualisierter Gewalt. Das ist ein Thema dieses schmalen Romans, also sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe, wie wir das eigentlich in jedem Krieg bis heute kennen. Und erzählen tut das Elfi Konrad, indem sie das, was passiert, aus 4 Perspektiven, eben die Frauen, die sie eben genannt haben, aus deren Perspektiven erfahren wir das. Die Hauptfigur ist aber trotzdem diese Ursula. Das ist die Mutter von Dora und vielleicht für diejenigen, die Elfi Konrad schon kennen, sie hat 2023 einen großen Erfolg gehabt mit ihrem späten Debüt. Schneeflocken wie Feuer. Und das war die Geschichte von Dora. Und die ist sehr eng an ihrer eigenen Geschichte. Und Dora erleben wir in diesem Buch, das so quasi der Vorgänger ist als Baby im Kinderwagen.
Ja, um ein Gefühl zu bekommen für diese Prosa, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman. Und da erleben wir Ursula oder Ursel, wie sie genannt wird, in einem solchen Lager und wie sie sich eben verhält zu den vielen Männern, die sie da bedrängen. Mhm. Bitte sehr.
Ursel kommt zu spät zum Treffpunkt. Seine Ungeduld, seine schwermütigen Augen, sein Verlangen. Sie will es nicht sehen, will ihres nicht wahrhaben, ist eine anständige deutsche Frau. Sie muss lachen. Sie erinnert sich daran, wozu die anständige deutsche Frau da sein sollte im Reich des Führers. Sie sollte viele reinrassige deutsche Kinderchen bekommen, von denen der eine Teil als Kanonenfutter dienen sollte und der andere dazu, wieder viele reinrassige Kinderchen zu kriegen. Wenn sie mit diesem hier ein Kind zeugte, wäre der Zweck nicht erfüllt. Es wäre Rassenschande. Was für ein Wort. In ihrem Kopf müssen eine Menge Wörter getilgt und durch neue ersetzt werden. Die bisherigen Prinzipien auf den Kopf gestellt. Alles muss neu vermessen werden. Bevor diese Frau hier von Kopf bis Fuß neu vermessen wird, wird sie einfach ohne Prinzipien leben. Prinzipienlos, erbarmungslos, voller Erbarmen. Sie war nie eine anständige deutsche Frau, nie ein anständiges deutsches Mädel. Als Wolfgang sie umwarb, hatte er nicht lange warten müssen. Sie war 16 und er 17. Der Einsatz der Hitlerjugend bei den Bauern, fern der Schule und des Zuhauses, war die Zeit der Freiheit. Sommer, der süße Geruch reifer, schwellender Früchte, Schweiß, der Duft des Heus in der Scheune, das Knistern der Gier, sie machten es den Tieren nach. Dass die Freiheit auf Sand und dem Leid anderer gebaut war, wussten sie nicht. wollten sie nicht wissen. Der Fremde überreicht ihr eine Tüte, in der sie mehrere Zigarettenschachteln findet. Es ist die Währung, die am besten funktioniert. Zigaretten lassen sich gegen alles eintauschen, was sie brauchen. Was ist sie wert, diese Tüte? Einen Kuss? Einmal anfassen? Einmal Geschlechtsverkehr? Er hat noch etwas in den Händen, hält es hinter dem Rücken verborgen. Sein Strahlen, seine Erwartung. Er streckt ihr Stiefel entgegen, die er in Packpapier eingewickelt hat. Dicke, braune, lederne Stiefel, die über die Knöchel gehen. Plautäbe, sagt er. Tränen in ihren Augen. Jahrzehnte später wird sie sich wieder und wieder an diesen Moment erinnern. Kein Geschenk, ist es noch so kostbar, wird je die Erhabenheit und Schönheit dieser klobigen Stiefel erreichen.
Antje Keil las aus dem Roman »Als sei alles leicht« von Elfi Konrad, erschienen im Mikrotextverlag, Platz 6 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Christoph Schröder, im Anhang erfahren wir, dass die Fluchtgeschichte der Familie auf Erinnerungen basiert, die die Mutter der Autorin erzählt hat. Mal abgesehen vom historischen Wert dieser Schilderung, wie ist es Ihrer Meinung nach um die literarische Qualität des Textes bestellt?
Sie müssen mir erlauben, diese Frage über einen Umweg zu beantworten, weil das in dem Augenblick gar nicht anders geht, auch wenn das persönlich ist. Aber es hat schon miteinander zu tun, weil meine eigene Mutter genau diese Geschichte so erlebt hat. Also sie ist auch 1945 im Winter mit ihren beiden älteren Geschwistern, die auch so 12, 13, 14 waren, und ihrer Mutter aus den Ostgebieten nach Westen gezogen. Mein Großvater hatte sich schon umgebracht im Krieg, der war also nicht mehr da. Also drei Frauen und ein 12-jähriger Mann. Und die sind nicht in Nürnberg angekommen, sondern in Würzburg. Aber diese Geschichte ist schon sehr, sehr ähnlich. Und meine Mutter hat mir diese Geschichte auf meinen Wunsch hin in den Wochen vor ihrem Tod auf Band aufgesprochen. Ich habe sie befragt und ich habe das aufgenommen. Und deswegen kenne ich diese Geschichte und da kann man nicht unbefangen rangehen. Und jetzt gehe ich mal vom Persönlichen weg. Ich finde, es gibt sehr viele dichte und auch sehr beklemmende Beschreibungen in diesem Buch. Jetzt steht da aber Roman drauf und wir reden hier im Rahmen der SWR-Bestenliste darüber. Und da muss ich dann halt schon sagen, jenseits aller persönlichen Betroffenheit und Involviertheit und auch mit allem Respekt vor dem, was da beschrieben wird, muss ich sagen, literarisch geht das halt gar nicht. Da sind Passagen drin, da sind Sachen drin, da sind Sätze drin und vor allen Dingen Perspektiven auf den Nationalsozialismus drin, die selbst wenn man von der Grundannahme ausgeht, dass da jemand aus dieser Zeit heraus versucht zu beschreiben, wie er sich gefühlt hat oder sie sich gefühlt hat, sind ja alles Frauen, und wie sie den Nationalsozialismus und dieses Regime betrachtet haben, ist das wirklich von einer Naivität und Banalität, wie das beschrieben wird, dass ich manchmal denke, das kann man so nicht machen. Das ist ganz merkwürdig. Also ich bin so zwischen allen Stühlen bei diesem Buch.
Also was man ja festhalten kann, das haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, die Prosa ist gekennzeichnet durch sehr prägnante und kurze, schroffe Sätze, würde ich sagen. Gerrit Bartels, wie würden Sie den Text einordnen, literarisch?
Ja, ich muss mich leider dem Christoph Schröder anschließen, weil ich ihn literarisch eben gerade, was die vier Perspektiven der Frauen, drei Frauen, ein Kind anbetrifft, diese Perspektiven meandern, also wirklich zwischen auktorial, personal und irgendwo gibt es noch so eine Zwischenperspektive, also da wird manchmal von ganz oben drauf geguckt, da weißt du genau, da spricht jetzt nicht eine dieser drei Frauen, der drei erwachsenen Frauen, sondern da spricht die Autorin Elfi Konrad, dann ist sie mal wieder ganz nah dran an den Figuren und da funktioniert das auch, also in mancher Ursula-Passage, da funktioniert das tatsächlich ganz gut. Die sind dann auch sehr beklemmend und die finde ich auch dann, also was den Inhalt anbetrifft, auch was irgendwie diese Begeisterung für den Nationalsozialismus anbetrifft auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses sich langsam loslösen davon und eben da werden dann immer so feministische Perspektiven so mit eingestreut. Die finde ich da ganz gelungen, aber ich meine, dass das wirklich ein Notkonstrukt ist, diese vier Frauen immer einzeln zu Wort kommen zu lassen, in Anführungsstrichen. Und ich meine, wenn man dann Dora, also das Neugeborene, es gibt zwei Kapitel, die sind eben Dora gewidmet, Also, und das ist, kommt bei dem einen Kapitel wirklich, das kommt schon ziemlich am Anfang dieses Romans vor, wenn Dora sich nicht gut fühlt und Dora weiß, schreien hilft nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. Ne? Also ich meine, man kann sagen, Literatur kann so frei sein, wie es geht, aber in diesem Fall, wo es wirklich sehr viel um Authentizität geht, funktioniert das überhaupt nicht. Und dann ist es eben oft auch so, dass vielleicht noch als Letztes, dass also auch dieser Wechsel zwischen den Perspektiven, dann wird aber auch immer vorausgeschaut. Also es wird immer wieder wird gesagt, in 16 Jahren wird ihr dieses und jenes passieren, in 35 Jahren weiß sie da, in Klausthal-Zellerfeld ist dieses und jenes. Und also das ist wirklich alles sehr, sehr wackelig, was das anbetrifft, literarisch.
Aber gerade diese Szene, wo Dora als Baby sagt oder ja schon weiß, schreien hilft nicht, das verweist natürlich auf die damaligen Ratgeber, die noch davon ausgingen, dass man Kinder einfach schreien lassen soll. Also wie Johanna Hara, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Von daher fand ich das eigentlich so ein Kniff. Das macht sie ja in ihrem Erstling auch, dass sie eigentlich ihr Leben erzählt oder jetzt das Leben dieser Frauen und immer wieder in die Jetztzeit. Wir haben das bei dem Ausschnitt auch gehört. Dann fällt das Wort Rasse, was ja naheliegend ist im Nationalsozialismus, dass das Wort fällt. Aber dann schreibt natürlich Elfie Konrad aus der Perspektive von heute. Also das finde ich keinen Einwand gegen den Text, auch dass diese Perspektiven, es stimmt, dass die nicht wirklich sprechen, sondern dass sie nur schauen eigentlich, dass es nur um die Blickrichtung geht, aber dass sich noch eine übergeordnete Erzählerin einschaltet, das finde ich eigentlich ganz schlau gemacht. Was ich davon abgesehen noch interessant finde, ist, dass sie in dem anderen Buch, Schneeflocken wie Feuer, da erzählt sie ja von ihrer Schulzeit und wie sie sich langweilt immer im Geschichtsunterricht, weil es geht nur um Männer und irgendwelche Schlachten. Und eigentlich ist es so eine Sehnsucht nach einer weiblichen Geschichtsschreibung. Und das ist, glaube ich, genau, was sie hier auf sehr knappem Raum macht. Es sind nur Frauen, die das schildern, was sie in dieser Kriegszeit erleben.
Das stimmt natürlich, aber wenn wir darüber reden, muss man natürlich sagen, da müssen wir dann wieder über die literarische Machart reden, weil hier haben wir eine so starke Überformung. Also wie gesagt, ich glaube das alles, aber alle Männer in diesem Roman sind Tiere. Grunzende, schweinische Tiere, das muss man einfach sagen.
Und, ich glaube, das ist Absicht von Elfie Konrad.
Ich glaube auch, dass das Absicht ist. Die Frage, ob es, die Frage ist, ob es literarisch gelungen ist. Aber wir reden ja jetzt hier über Literatur und deswegen finde ich es auch so schwierig. Es ist ganz, ganz einfach und ich werde das nicht tun, weil man kommt dann in so eine Häme rein und das will ich überhaupt nicht. Ganz einfach mit einem bestimmten Tonfall Passagen vorzulesen. Dann, aber ich möchte eine ohne Häme vorlesen, wirklich. Nur wirklich eine kurze, weil ich da dieses schreckliche Moralische, dass ich finde dieses Buch so wahnsinnig moralisch. Der Ton der Feuerwehren in den Straßen wie eine Klage, die unberechtigte Klage der Täter, die Klage derer, die Angst und Schrecken über andere Menschen gebracht haben. Also das ist doch wahnsinnig banal. Ich finde es wahnsinnig schwierig bei diesem Buch einfach sachlich die Darstellung dessen, was da dargestellt wird, von dem zu trennen, wie es gemacht ist und wie es erzählt ist. Es ist eher ein Problem der Literaturkritik fast, dieses Buch und auch das davor. Das muss man einfach mal sagen, von mehreren Kolleginnen und Kollegen schlicht und einfach zu ganz bedeutender deutscher Literatur hochgeschrieben. Das ist es einfach nicht. Das ist es schlicht und einfach nicht.
Also gerade für den Vorgängerroman, ich würde auch sagen, dass es hier auch, weil es so wirklich schmal ist und keine 100 Seiten, dass es eher ein Nebenwerk ist. Aber für Schneeflocken wie Feuer, das finde ich brillant und da kann ich alle Kollegen und Kolleginnen verstehen. Also ich habe es jetzt erst gelesen und damals nicht rezensiert.
Also ich finde, es ist auch wirklich mehr ein Bericht. Also ich finde es literarisch überhaupt nicht gelungen. Ich finde es historisch ganz interessant. Ich finde auch das, was die Figuren teilweise also in ihrem Kopf so hin und her wälzen, das finde ich auch ganz interessant. Ich finde die vielen historischen Marksteine, die dann doch immer mal wieder so gesetzt werden, wenn halt so die letzten Kämpfer noch von Hitler engagiert werden, da gibt es so ein Schild, was die angucken. Es gibt dann halt eben Nürnberg, es gibt diese Erinnerungen an Nürnberg, wo also sich die Ursula an die Reichsparteitage und wie schön das alles war und was da alles los war. ich habe wirklich ein großes Problem dann auch mit diesem Buch, was eben diese historischen Passagen anbetrifft. Ich meine, gut, das mag ein vertriebenes Schicksal sein und die Deutschen sind da jetzt eben, das ist so eine Mischung aus, also sie haben keinen Opferstatus, das merkt man schon, also da bemüht sich Elfie Konrad drum, aber was komplett ausgespart ist, kann man auch sagen, das ist jetzt vielleicht wirklich eben einfach der Authentizität geschuldet, weil sie es vielleicht wirklich nicht wussten, aber vom Holocaust ist in diesem ganzen Buch kein bisschen die Rede. Und also entweder sie wussten nichts davon, ne, das kann man dann ja immer wieder sagen, weil es dann so authentisch ist, aber wenn man immer wieder diesen Blick von oben hat, dann müsste vielleicht doch ein oder zwei Sätze auch zu diesem ganzen Geschehen, was eben auch in dieser Zeit war, weil es ja immer wieder diese Rückblicke gibt, müssten ein paar Worte zu verloren werden.
Ich glaube, es ist, ne, genau ein Satz dazu.
Ja, ich glaube auch.
Aber wirklich nur ein.
Ja. Aber das ist ja gerade die Geschichte, die sie erzählen will, ihrer Mutter, die diese Hitler-Anhängerin war. Und dieses mit den...
Naja,
mit
aber
den
das meine ich ja, aber weil die natürlich immer wieder diese reflektierenden Passagen da drin sind, auch ja, von der 80-jährigen Autorin, müssten natürlich auch andere reflektierende Passagen, die dürfen dann ja nicht so nah dran sein, weil sie ja wirklich einfach in die Zukunft bis in die 60er Jahre auch hineinblickt. Und auch mit dem, was dann eben alles reflektiert wird, was in dieser Zeit passiert ist.
Also ich würde sagen, die Jury ist sich auf hohem Niveau nicht einig. Der Roman Als sei alles leicht von Elfie Konrad erschien im Mikrotext Verlag, Platz 6 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum nächsten Buch und zwar zu Sohn ohne Vater. So heißt der neue Roman von Feridun Çaymoğlu, der bei Kiepenheuer&Witsch erschienen ist, wie sein gesamtes Werk. Der Titel legt es nahe, da denkt ein Sohn über den Verlust des Vaters nach. Früh morgens ruft die Mutter an, der Vater sei gestorben und werde schon bald in der Türkei beerdigt. Gerrit Bartels, wer war dieser Mann und was löst diese Todesnachricht beim Ich-Erzähler aus?
Ja, vielleicht erstmal die letzte Frage. Bedeutet für den Erzähler, für den Ich-Erzähler natürlich ein Schock, also wo man erstmal so ein bisschen überrascht ist, warum das so ein großer Schock ist, weil der Vater ist 89, 90, so um den Dreh rum. Also er befindet sich in einer großen Trauer, kann das eigentlich gar nicht fassen und beginnt sich so nach und nach an den Vater zu erinnern. Er beschließt dann, also das ist dann so das Roman geschehen, also zu diesem Vater, zum Grab des Vaters in die Türkei zu reisen. Das dauert allerdings sehr lange. Also es, glaube ich, fängt erst bei 100, Seite 100 fängt die Reise erst wirklich an. Wer war dieser Vater? Gut, das ist die andere Frage. Wer war eigentlich dieser Vater? Man muss sich das aus dem Roman so nach und nach alles so ein bisschen rausziehen. Es ist ganz sicher kein Vaterporträt, dieser Roman. Also er heißt wirklich nicht umsonst Sohn ohne Vater. Und der Vater ist ein Arbeitstürke, so nennt Çaymoğlu ihn, der Anfang der 60er Jahre nach Ludwigshafen gekommen ist. Ein guter Mann voller Gemütstiefe, so wird er, glaube ich, einmal beschrieben, der sich also ziemlich schnell beliebt macht in den Unternehmen, in denen er arbeitet. Es wird aber auch nie genau gesagt, in welchen Unternehmen er arbeitet. Also weil er sich schnell die Sprachkenntnisse angeeignet hat. Also er ist Sprachmittler, Übersetzer und ist eben für seine Arbeitskollegen da. Später kommt dann, das wird auch nicht so genau klar, was das eigentlich ist, ein Pressebüro. Da arbeitet er in einem Pressebüro und übersetzt Texte vom Deutschen ins Türkische und umgekehrt. Und dieser Sohn erinnert sich allerdings in immer wieder anderen Passagen an den Vater. Also es werden immer wieder Geschichten erzählt, ja, was der Vater für ein Mann war, was für ein honoriger Mann er war, wie er in seiner Ferienhaussiedlung, also die machen dann auch Ferien in Spanien, wie er in der Ferienhaussiedlung ein bisschen für Ordnung und für Gerechtigkeit sorgt. Und es gibt natürlich noch viele andere, also wirklich recht muntere Geschichten und auch ziemlich strange Geschichten, muss man sagen, wo der Tod dann auch immer mal wieder eine Rolle spielt.
Und eine solche Anekdote aus der Erinnerung des Sohnes, die werden wir jetzt auch in der Lesepassage hören. Vielleicht sollte man noch ergänzen, der Sohn bricht im Wohnmobil auf, fährt in die Türkei, weil er schreckliche Flugangst hat. Das gibt sozusagen erzählerisch dem Ganzen noch einen anderen Rahmen. Also der Gastarbeiter mit ganz vielen Fähigkeiten, den werden wir jetzt auch kennenlernen in der Lesestelle, die wir nun hören werden. Und daraus trägt Sebastian Miro vor. Bitte sehr.
Ein Mann rühmte meinem Vater gegenüber einmal den Opfersinn der Männer früherer Zeiten. Mein Vater aber sagte, am Ende schreien alle nach der Mutter. Der Mann war ein krimineller Türke, der sich mit anderen kriminellen Türken zu dem Bund die vergessenen Söhne zusammengetan hatte. Wo? In München? Nein. In Berlin? Nein. In Köln. Der Mann kannte Vater als Übersetzer, den die deutschen Behörden auch bei Türken im Knast einsetzen. Er bekam gutes Geld als sogenannter Sprachmittler. Der Mann hieß Necati. Er haute jeden um, der es wagte, ihn Neci zu nennen. Er duldete keine Spitznamen. Ein Schwerverbrecher durfte nicht wie ein Hamster heißen. Kurz nachdem er aus dem Knast gekommen war, rief er Vater an und sagte, eine Leiche wurde vor meiner Tür abgeladen. Du musst kommen. Ich werde dir die Tür nicht aufmachen. Die Leiche fiele herein und das wäre der Beginn einer großen Sauerei. Sie wollen mich ausschalten. Necati, den man hinter seinem Rücken selbstverständlich Neci nannte, litt an Verfolgungswahn. Er war auf dem besten Wege, verrückt zu werden. Manchmal stand er abends draußen vor seinem Haus. Das Licht in den Treppenhausfenstern verstörte ihn. Das helle Warmweiß der Halogenlampen im Keller war für ihn kaum auszuhalten. Seine Hornbrille rieb er mit Melkfett ein. Deshalb glänzten seine Schläfen auch in den kalten Jahreszeiten. Als Vater ihm gegenüber saß und sich über den Grad seiner Geistesgestörtheit klar zu werden versuchte, schimmerten Necatis Koteletten. Er erzählte Vater, dass man die Männer mit Hunger und roher Gewalt züchtigen müsse. Den Versuch, ihn umzudrehen, werde er mit den schärfsten Maßnahmen ahnden. Was war das wieder für eine Fieberfantasie? Wer wollte ihn umdrehen? Gute Bürger wie du, schrie Necati und richtete eine Pistole auf Vater, der ihm dann fast einen ganzen Tag lang mit gefesselten Händen zuhören musste. Necati blätterte sehr laut in einem Magazin, während er sprach. Er sah sich nicht einmal die Bilder an. Er wollte Vater einschüchtern.
Sebastian Miro las aus Sohn ohne Vater von Feridun Çaymoğlu, erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im März. Şirin Suçitavala, ein trauernder Sohn, erinnert sich an den Vater und erzählt aus seinem Leben. Das ist gewissermaßen fast schon ein Klassiker, auch in der migrantischen Literatur. Gibt es einige Beispiele. Ich erinnere mich zum Beispiel an Fatma Aydemir's Roman Jins. Da haben wir es auch zu tun mit so einer Art Familienaufstellung nach einem gestorbenen Vater. In welchen literarischen Tonlagen sind nun diese Vateranekdoten gehalten? Nicht immer so lustig, wie wir sie gerade gehört haben, aber was für ein literarisches Panorama eröffnet hier der Autor?
Ich glaube, sie sind nicht so klar ausdeutbar wie jetzt bei Fatma Aydemir zum Beispiel. Also es sind Erinnerungen wie zum Beispiel dieser Spanien-Urlaub, wo man nicht weiß, was ist jetzt wirklich die Erinnerung, wo ist er in diesem komischen Zustand, in den ihn dieser Anruf der Mutter versetzt hat. Das Ganze hat ja sowas von so einem Fiebertraum. Dann gibt es die Beschreibung dieses, der Vater muss wohl sehr behaart gewesen sein, dass irgendwie alle an diesem Swimmingpool, und sehr schön muss er gewesen sein, er hat auf jeden Fall überall einen großen Auftritt. Und dann ist diese Familie natürlich auch gerade zu der Zeit eine Besonderheit. Dann gibt es da ein Buffet, das ist so ein All-Inclusive-Urlaub und die essen natürlich kein Schweinefleisch, was zu der Zeit noch schwierig war, weil das da in Massen liegt. Ja, wenn Sie Fatma Aydemir als Punkt nennen, ist es nicht so straight erzählt wie bei ihr. Es ist dauernd durchbrochen mit auch ganz surrealen Szenerien. Aber wenn man es innerhalb dieser migrantischen Literatur, was Feridun Çaymoğlu wirklich überhaupt nicht recht wäre, da einsortiert ist, weil er sich wirklich ja fast seit Anbeginn als deutscher Schriftsteller versteht
und
sieht.
Aber das Thema ist ja nun ganz offensichtlich.
Ja, das Thema ist, dass der Vater ja auch stirbt. Und es gibt aber zwei andere, wo ich ihn jetzt auch da einsortieren würde. Dennis Utlu, Vaters Meer, und Necati Özyri, Vatermal. Also auch zwei Bücher, die den Vater im Titel tragen und die sich letztendlich, Gerrit Bartels hat das schon so ein bisschen angedeutet, als Liebeserklärung an die Mutter erweisen, weil der Vater eigentlich immer mehr in den Hintergrund gerät, also im Fortschreiten dieses Romans.
Die Mutter wird ja dann auch später auftreten und eine wichtige Rolle spielen. Christoph Schröder, wir haben jetzt schon einige Titel genannt. Auf welcher Weise oder hat Feridun Çaymoğlu diesem Thema Vatersuche in einem deutsch-türkischen Zusammenhang neue Facetten abgewonnen?
Also es sind ja im Grunde genommen zwei Romane und auch zwei sehr unterschiedlich erzählte Romane, wie ich finde. Der eine, nämlich dieser in Rückblenden erzählte Roman, es ist ja gar nicht ein Versuch, sich dem Vater richtig anzunähern, weil das sind ja assoziative Einschüsse, die dann kommen. Und dieser Vater wird uns ja nicht klar. Er wird dem Sohn nicht klar und er wird uns auch nicht klar. Und das ist, glaube ich, kein Versagen des Autors, sondern das soll so sein. Und diese Erinnerungsebene, die sehr komisch ist zum Teil, sehr melancholisch, Sie haben es auch gesagt, auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen surreal, ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest der Realität so ein bisschen enthoben. Da sind warme Augenblicke drin, da sind rührende Augenblicke drin und lustige Augenblicke, und die Sprache ist auch sehr zurückgenommen, wenn sie dann komisch wird. Also meine Lieblingsfigur hat jetzt mit dem Vater weniger zu tun, ist Frau Hofmann, die ehemalige Chefin der Mutter in der Modeabteilung eines Kaufhauses. Die ist vollkommen verrückt, wird dann schließlich am Ende dieser Episode von ihrem griechischen, ich sage es jetzt, Gastarbeiterfreund um die Ecke gebracht. Also das sind so wirklich skurrile Erzählungen in diesem Buch. Die finde ich sehr schön. Und dann gibt es dieses Roadmovie, und da zeigt sich der Feridun Çaymoğlu, den ich eigentlich nie so sehr geschätzt habe, das hat so eine pathetisch aufgemotzte Slacker-Männlichkeitsattitüde, die er da vorträgt. Das mochte ich an seinen Büchern noch nie, wenn er so erzählt hat. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Bücher, die natürlich komplett verknüpft sind ineinander, weil es reicht ein winziger Anlass auf dieser Reise in Richtung Türkei, um dann irgendeine Erinnerung auszulösen. Ich würde aber auch nicht sagen, es ist ein Mutterroman, weil die Mutter ist ja nur am Schluss überhaupt präsent. Ansonsten, das ist ein Running Gag dieses Romans, dass sie halt permanent am Telefon ist und erst relativ spät merkt, dass der Sohn auf dem Weg zu ihr ist.
Aber dieses Pathos und das Pathetische, das ist doch von Anfang an in dem Text. Das ist nicht nur bei diesem.
Für mich waren das eigentlich eher die erholsamen Passagen, also diese Rotroman-Passagen, wo sie dann unterwegs sind und du kriegst auf einmal auch mal ein paar Orte präsentiert. Die sind halt in Österreich, in Linz, dann sind sie in Ungarn, in Szeged. Und man entspannt da so ein bisschen. Die sind auf der Autobahn, die sind in diesen Orten, da passiert so ein bisschen was. Also dieses Pathos, was Feridun Çaymoğlu ja so oder so zu eigen ist, dieses Deutsche, was er ja so gerne so ausstellt, dieses Deutsch-Barocke, das durchzieht diesen ganzen Roman. Und ich würde ja sagen, es sind eben nicht nur zwei Romane, es sind ja eigentlich drei Romane, die da... Nein, weil es ist eben dieses Rotromanhafte, es sind dann diese vielen Erinnerungen, die er eben ja nicht nur an den Vater hat, die er, sondern vor allen Dingen auch an sich als Kind hat, also an seine Schwester hat, kommen ja immer wieder so, wo er dann irgendwie durch die Parks streift. Es gibt eben diese Punkrock-Erinnerungen, die er hat, also warum er Punk ist. Es gibt diese Erinnerung, die er als Künstler hat, also wo er so komische Kunst macht. Und das sind eben ja unwahrscheinlich viele Sachen, die da so reingeflochten werden. Und dann gibt es eben aber auch diese ganz merkwürdigen, also wirklich auf den ersten 100 Seiten diese Passagen, wo man auch denkt, was erlebt er denn da alles in Dortmund, bevor diese Reise beginnt, wo er dann eben Übernachtung hat. Er übernachtet nicht bei den Leuten, mit denen er mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder mit dem Mann, sondern er übernachtet bei einem merkwürdigen Araber, der mit einem Filetiermesser nachts da durch die Wohnung streift. Also er kann da nicht mehr schlafen, er muss einen Tag später wieder zu einem Pärchen, die dann irgendwie zu ihm sagen, du darfst aber nicht bei uns aufs Klo gehen, du darfst auch nicht nachtwandeln, warum auch immer. Und ich finde, es ist ein wirklich merkwürdig durchstochener Roman mit eben Erinnerungen, wo eben dieses Sohn ohne Vater, also ich kann da nur noch mal drauf zurückkommen, also es ist wirklich der Sohn ohne Vater, aber der Vater ist nur der Aufhänger und die Mutter, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie so ein großes Mutterporträt oder eine Liebeserklärung an die Mutter, das würde ich jetzt auch eigentlich eher abstreiten wollen. Die Mutter spielt natürlich eine Rolle, sie sagt komische Sätze, die man eigentlich auch vorlesen müsste, am Telefon immer wieder. Aber
Ist absolut ungewöhnlich als Frau auch ihres Jahrgangs, finde ich schon. Mich hat das ein bisschen erinnert an Wolf Haas Eigentum. Da ist die Mutter ja auch so eine, die mit allen irgendwie es sich verscherzt und überall aneckt. Und das ist ja gerade für Frauen dieser Generation eigentlich unüblich. Von daher fand ich das ein sehr besonderes Frauenporträt. Aber bei diesen Szenen, die den Roman so durchschießen, haben wir eins irgendwie noch nicht angesprochen, dass es manchmal so ganz grausame Sachen gibt. Mhm. Das kommt so ganz jäh, irgendwie mit diesen Glasscherben im Mund oder mit irgend so einem Vogel, der da irgendwas macht, so ein Kalbskopf. ich hatte gar keine richtige Erklärung dafür, außer dass das vielleicht Ausdruck ist, wenn ein Elternteil stirbt, steht man ja wie so unter Schock und es ist irgendwie nicht mehr klar, was man so wirklich jetzt erlebt, ob er das damit sagen wollte.
Ich würde gerne nochmal zu diesem Türkisch sein und zu dieser Herkunft von eben dem Erzähler zurückkommen, der jetzt, also ich meine, man findet viele Ähnlichkeiten von dem Erzähler mit Feridun Saimoglu und man kann natürlich auch sagen, dass er sich wahnsinnig dagegen wehrt, immer dieses Migrantenkind zu sein gegen das Türkische, aber was eben auch so eine Bewegung in diesem Roman ist, ist, dass er tatsächlich in der Trauer doch irgendwie zurückgeworfen wird auf seine Herkunft und es gibt, glaube ich, einmal den Satz, wo er sagt, in der Trauer werde ich wieder zum Türken und er hält sich an so bestimmte Rituale, sich nicht waschen und eben auch die Haare nicht schneiden. Also, dass das nochmal so ganz stark auf einmal auf diesen ja auch schon fast 60-jährigen Sohn so zurückschlägt, wo der Vater eben gestorben ist und er zum Grab in die Türkei fährt und eben da auch seine Mutter besucht. Also, das merkt man so als Bewegung in diesem Roman dann auch sehr gut. Ja,
aber wobei es auch die andere Bewegung gibt, dass er in der Türkei ist und dann sagt, dass ihm das alles total fremd ist dort.
Ich würde ganz gerne trotzdem am Ende noch mal ein bisschen fokussieren auf die Frage, ob das Ganze, das so viele Facetten hat, überhaupt literarisch geglückt ist. Vielleicht ist die Frage ein bisschen plakativ, aber wir haben gehört, es gibt all diese verschiedenen Erzählsplitter. Aber ist das ein gutes Buch?
Also ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zu manchem anderen Feridun Saimoglu-Roman ist es einer seiner besseren Romane.
Ja, das ist jetzt eine fatale Antwort, würde ich sagen.
Nein, es macht passagenweise wirklich Spaß, den zu lesen. Und ich finde auch, dass er also passagenweise auch literarisch geglückt ist, so wie manche von diesen Geschichten erzählt werden. Also diese Fabulierlust, die ja jetzt auch eigentlich ein Klischee ist für einen Orientalen, in Anführungsstrichen, die kommt hier schon ganz gut durch. Und dann aber auch immer wieder dieses, die Sachen dann doch gegen dieses Fabulieren dagegen bürsten und sich ganz bestimmte Ausdrücke ausdenken. Also die Sätze irgendwie mehrmals sich zu überlegen, wie kann ich es noch anders sagen, wie kann ich es noch ein bisschen ja, gegen den Strich sagen. Also es ist nicht immer leicht, dieses Buch zu lesen, das muss man auch sagen.
Ist es ein gutes Buch?
Es ist ein Buch, auf jeden Fall. Das kann man.
Also schon wieder so eine herumeiernde Antwort. Ja. Das gefällt mir gar nicht.
Ja, ich versuche es ein bisschen weniger eiernd. Gerrit Bartels hat mir jetzt die Pointe genommen. Es ist mit Sicherheit das beste Buch, das ich je von ihm gelesen habe, von Saimoglu. Ich habe letztens mal wieder Kanak-Sprach gelesen. Das war gar nicht gut gealtert, muss ich sagen. Also nur mal aus der Rubrik nachgetreten. Aber ich habe das Buch gerne gelesen, weil ich glaube, dass in diesem Buch nicht der Drang steckt zur Perfektion. Und gut, dann kann man natürlich sagen, er hat es sich einfach gemacht, er hat das auch nicht eingelöst. Es ist kein perfektes Buch, es franzt aus, es franzt in Erzählungen aus. Und es zeigt uns diesen Mann, der, ich glaube, seine herausragende Eigenschaft, dieser Vater, ist dieses Übersetzen. Das ist ein Mediator zwischen unterschiedlichen Lebenswelten. Und zwischen diesen Lebenswelten ist auch der Sohn aufgewachsen. Aber in dieser Art und Weise, wie der Vater sich zwischen den Lebenswelten bewegt hat, hat der Sohn ihn nicht verstanden und deswegen können wir ihn auch nicht verstehen. Und das ist vielleicht, wenn das Buch eine Botschaft hat, vielleicht ist das die Botschaft.
Am Ende ist es ein Trauerbuch und dann kann man natürlich auch fragen, muss ein Trauerbuch jetzt literarisch gelungen sein?
Ich glaube auch, dass es um den Seelenjammer dieses Erzählers geht.
Ja. Naja, ganz unabhängig, was für ein Genre oder was für ein Thema erzählt wird. Schöner wäre es ja, wenn es gelungen ist. Sohn ohne Vater von Feridun Saimoglu erschien im Kiepenheuer und Witt Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Heute ist die Jury wirklich kritisch oder sie will nicht so ganz mit der Kritik raus. Das ist ja hochinteressant, so eine Stimmungslage in einer Runde, die immer neu besetzt ist, wie Sie wissen. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im März. Auf Platz 3 steht nämlich der neue Roman von Christine Wunicke. Wachs heißt das Werk aus dem Berenberg Verlag. Die Autorin ist eine Spezialistin für historische Stoffe und dieses Buch spielt im 18. Jahrhundert und zwar im vorrevolutionären und dann revolutionären Frankreich. Im Mittelpunkt steht Marie Biheron, die schon in jungen Jahren Leichen seziert, um dann später das Innenleben der Menschen aus Wachs zu modellieren. Eine, wie soll man sagen, ja, skurrile Szenerie, die hier erzählt wird. Gerrit Bartels, es handelt sich aber, das kann man relativ schnell recherchieren, um eine historische Figur. Wie schildert Christine Wunicke nun Marie Biron in ihrem Roman?
Ja, das ist auch kompliziert zu sagen, wie sie sich schildert. Also sie schildert sie eigentlich am Anfang ihres Lebens, also als Mädchen. Die ist im ersten Kapitel 14 Jahre alt, die unbedingt eine Leiche haben will. Also das ist schon eine wirklich skurrile Szene. Und sie geht in eine Kaserne und allein, also dieser Weg in die Kaserne, also sie trifft dort erstmal einen Oboisten, einen jungen Kadetten, der so sein ganz eigenes Schicksal hat, bevor dann dieser junge Kadett, Oboist, Schrägstrich, sie ja in einem Offizierszimmer führt, wo sie eben praktisch ihr Anliegen vorbringen kann. Und die gucken natürlich alle ein bisschen komisch. Sie sieht auch aus wie ein Zwerg. Man kann sie kaum erkennen, also weil sie so eine Kapuze auf hat und ein graues Kleid, das bis zu den Füßen geht. Und dann bringt sie halt dieses Anliegen vor. Und dann gibt es im zweiten Kapitel sofort einen Cut und Marie Biron ist praktisch am Ende ihres Lebens. Sie lebt seit 4 oder 5 Jahren in ihrem ehemals kleinen Boudoir, wo sie früher die Leichen sezierte. Da wird sie praktisch versorgt von einer Familie aus dem Vorderhaus und sie erwacht quasi. Man weiß nicht warum, aber sie erwacht. Sie fängt an, eben die nachrevolutionären Zeitungen zu lesen und merkt auf einmal, ja, eigentlich, sie ist immer noch da, sie stirbt nicht. Und sie beginnt dann eben ja praktisch wieder am Leben teilzunehmen. Und so setzt sich das in diesem Roman, der also aus vielen Vor- und Rückblenden immer wieder besteht, fängt sie an eben durch dieses Paris 1794, 1795 mit diesem jungen Mann, der sie pflegt, also der sich immer wieder um sie kümmert, aus dieser Familie, die in dem Vorderhaus wohnt, eben durch dieses ja nachrevolutionäre Paris zu laufen. Und es ist ja nicht nur ein Roman über Marie Biron, sondern es ist eigentlich ein Roman über eine Frauenfreundschaft. Es ist eigentlich ein Roman über zwei Künstlerinnen, über zwei Aufklärerinnen, weil die zweite Frau, die dazukommt, also die im dritten Kapitel dann entscheidend dazukommt, das ist eine ja, Botanikmalerin, eine Pflanzenmalerin, auch eine bekannte Persönlichkeit, die ist 20 Jahre älter als die Marie Biron, das ist Madeleine Baspard. Und ja, diese beiden Frauen lernen sich kennen. Die Marie Biron, die macht einen Malkurs bei dieser Madeleine Baspard. Naja, und dann, es ist eben nicht nur eine Frauenfreundschaft, die sich da entwickelt, sondern es entwickelt sich auch eine Liebe.
Und vielleicht das noch zur Ergänzung. Irgendwann erkennt Marie, dass dieses ewige Leichensezieren zu nichts führt, sehr kostspielig ist und sie im Grunde genommen für ihren Unterhalt sorgen muss. Und sie beginnt dann mit Wachs zu modellieren und stellt ihre Wachsmodelle eben auch aus. Und selbst königliche Herrschaften kommen bei ihr vorbei, um dann so einzelne Organe mitzunehmen. Und um eine Vorstellung zu bekommen, wie schwer es in dieser Zeit war, überhaupt an Wachs heranzukommen, hören wir nun eine kleine Lesestelle. Marie Biron auf der Suche nach Wachs. Es liest Sebastian Miro.
Nach einigen Grübeleien war Marie zu dem Schluss gekommen, dass sie etwas haben musste, das man verkaufen konnte. Oder zumindest vermieten. Oder im Notfall auch nur herzeigen gegen einen bescheidenen Obolus. Hierfür eigneten sich Leichen schlecht. So entschied sie, sich auf die künstliche Anatomie zu werfen, nach italienischer Art. Dort machte man Leichen aus Wachs nach und zeigte sie vor. Sonst wusste Marie darüber nichts. Es war keine Beschreibung, keine Anleitung, kein Rezept zu finden, wie man denn Leichen aus Wachs erzeugte. Das Geheimnisgetue, das die künstliche Anatomie umgab, grenzte an jenes der Goldmacher. So musste man alles selbst erfinden. Lange, schwierige Wege lagen hinter ihr, die meisten zu Fuß. Wachs war teuer und sie brauchte davon viel. Sie brauchte auch Wachs, das nicht schmolz und nicht brannte und gleichzeitig weich und formbar war. Ein Ding der Unmöglichkeit. Sie war zur Maison Trudon gelaufen, welche den Hof mit Kerzen belieferte. Doch dort war man ihr mit Herablassung begegnet und hatte horrende Preise verlangt. Sie war zu Imkern gelaufen, zu Bildnern von Totenmasken, Bildhauern, Schuhputzern, Kupferstechern und Konditoren, zu allen Apothekern, die sie von früher kannte, zu Händlern von Schönheitsmitteln. Es fehlte hier das System. Und es eilte. Bis zum Herbst müsste alles gelernt und vorbereitet sein, dass man sogleich anfangen konnte, wenn denn endlich die kalte Saison kam. Marie lief und lief durch Paris und hob nur selten den Kopf. Tat sie es einmal, freute sie sich über die Stadt. Sie war dankbar, hier wohnen zu dürfen. Straßen, Kirchen, Bettler, Kutschen zogen an ihr vorbei und die alte Bastille wachte über alles. Marie fiel in einen Buchladen ein und studierte dort chemische, technische, ökonomische, bienenkundliche Werke, bis sie der Besitzer hinauswarf. Schließlich war eine Liste erstellt, was man dem Wachs hinzufügen musste, dass es zum Bossieren taugte. Bockstalk, Unschlitt, Vitriol, Bleiweiß, Federharz, Leinöl, Bohnenmehl, Borax, venezianisches Terpentin. Mit Hilfe eines Apothekers, der sich nicht wehren konnte, entwarf sie 5 Proberezepte für den Wachskocher, den sie nicht fand. Schließlich fand sie immerhin einen, der günstig Wachs verkaufte.
Sebastian Miro las aus dem Roman Wachs von Christine Wunicke. Das Buch ist im Bärenberg Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Frau Succi-Travale, wir haben es gerade eben schon gehört, der Roman schildert nicht nur sehr anschaulich diese Welt der Leichensezierer und der Wachsmodellierung, sondern im Kern steckt eine Liebesgeschichte von Marie und Marlene. Was verbindet die beiden und wie wird die Beziehung beschrieben?
Verbinden tut die beiden, glaube ich, ihre Obsession für ihren Beruf, der nicht nur ein Beruf ist, sondern eine Berufung. Und das ist typisch für die Autorin Christine Wunicke, weil solche Figuren sie immer interessieren. Und die Geschichte ihrer Liebe wird ja auch nur schlaglichtartig erzählt und sie wird aber auch sehr nonchalant erzählt, weil die auch beide immer von meiner Frau reden, also auch vor anderen. Es klingt irgendwie so, als sei es total gesellschaftlich akzeptiert, dass man eben keinen Mann hat, sondern eine Frau. Und viel mehr erfahren wir eigentlich gar nicht, weil eigentlich im Mittelpunkt steht eher Marie als Madeleine, also weil Madeleine auch viel älter ist und natürlich dann schon in vielen Kapiteln gar nicht mehr am Leben ist.
Nein, sie ist ständig unterwegs draußen, um Blumen zu zeichnen. Sie hat auch viele Schülerinnen und Schüler, die aber alle irgendwie schlecht sind.
Aber trotzdem würde ich sagen, Marie steht im Zentrum,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja, genau.
Die Frage ist ja, wie man diese Art des Erzählens einordnet. Ich setze jetzt mal so eine Hausnummer und vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Ich habe bei der Lektüre von Wachs streckenweise an Patrick Süskinds Roman Das Parfum gedacht, weil der Text natürlich zu einer ganz ähnlichen Zeit spielt, allerdings deutlich morbider ist und dann auch wieder viel fantastischer. Da wird, glaube ich, literarisch noch was anderes veranstaltet, aber mit Leichen haben wir es eben auch bei Christine Wunicke zu tun. Die Protagonistin ist jedenfalls alles andere als zimperlich. Herr Schröder, wie würden Sie den Roman denn einordnen?
Also Das Parfum ist, glaube ich, ein Vergleich deswegen naheliegend, weil das Ambiente naheliegt. Ansonsten würde ich das genau umgekehrt sagen, weil das wirklich Charakteristische an Das Parfum ist ja, dass man von Anfang an weiß, warum der Autor das erzählt, was er erzählen will und wo das am Ende hinführt. Also alles ist ja emblematisch, alles hat seine Bedeutung. Und das ist genau das, was dieses Buch für mich nicht hat, weil Frau Succi-Travale hat es mir versprochen. Ich warte dann darauf, dass sie mir heute Abend erklärt, warum dieses Buch geschrieben wurde. Ich weiß es nämlich nicht. Es hat einige sehr schöne Kapitel. Es hat 2 sehr interessante Hauptfiguren. Übrigens nonchalant wird diese Liebe überhaupt nicht erzählt. Also pompöser als in Notre Dame zu sitzen und es fällt ein Fastenvorhang herunter und dahinter tauchen goldene Figuren.
Das ist, wie sie beginnt, aber dann, wie der Alltag ist, finde ich.
Also es hat sehr schöne Passagen. Ich finde insgesamt, um das jetzt mal so bösartig zu sagen, wie es mir auch irgendwann während der Lektüre, die mich zunehmend angestrengt hat, vorgekommen ist, ich habe das Gefühl, dass die Geschichte und die Figuren hinter dem etwas kunsthandwerklichen Spitzengeklöppel der Autorin verschwinden. Und dass die Ambition, die sprachlich da ist, die teilweise sehr schöne Passagen herausbringt und hervorbringt, insgesamt diesen kurzen Roman komplett überfrachtet, sodass man am Ende sich fragt, ja, ich habe jetzt sehr viele Dinge angespielt und angeschrieben, gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Und trotzdem macht es wahnsinnig viel Spaß, diesen Roman zu lesen.
Das haben Sie
und
jetzt
muss, und man gesagt, muss diesen Roman, ich weiß gar nicht, ob man diesen Roman von Anfang bis Ende lesen muss, ob man nicht auch das 8. Kapitel lesen kann, das 9. Kapitel lesen kann und dann blättert man wieder zurück. Also dieser Roman besteht eigentlich aus 10 Miniaturen. Es sind 10 Kapitel und jedes Kapitel ist so ein bisschen anders. Und was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, es ist auch ein komischer Roman. Also ich finde, es ist unheimlich viel Komik. Also
kam ja in der Lesepassage
raus. Haben wir in der Lesepassage gehört, aber es sind eben wirklich auch viele komische Passagen drin. Und weil wir jetzt Patrick Süskind haben, also ich musste da manchmal an Daniel Kehlmann denken, aber bei Daniel Kehlmann ist es dann wirklich immer so mit dem Holzhammer. Und das wirkt hier alles ein bisschen subtiler. Was die Komik anbetrifft, man muss dann irgendwie wirklich öfters mal genauer lesen, um zu sehen, oh Mensch, was ist denn das für eine Szenerie.
Ja.
Und dann auch nochmal zurück zu diesen Hauptfiguren. Also ich habe ja auch den Eindruck, dass eben diese Madeleine ist genauso eine wichtige Hauptfigur, wie sie eben Marie Biron ist. Zumal eben sich immer wieder in diesen 10 Kapiteln auch eben neue Figuren so mit einschleichen. Also es gibt dann eben Diderot ist eine der Figuren. Dann gibt es einen, den Autor eines wahnsinnig berühmten französischen Romans, Paul et Virginie heißt der, der eben auf einmal da auftaucht, der Intendant des Botanischen Garten ist. Und man fragt sich, was soll eigentlich dieser Mann, warum wird dieser Mann jetzt so lang und breit vorgestellt?
Genau. Ja.
Also das ist Kunsthandwerkliche, was Herr Schröder da jetzt sagt, das kann man dem Roman natürlich so ein bisschen unterstellen, weil es gibt viel Ornamente in diesem Roman und ich hatte manchmal so das Gefühl, das sind dann eben alles so kleine Gläschen, die alle so ein bisschen anders bemalt sind und die steckt man dann so schön in so kleine Schuber rein und dann freut
das
man sich dran.
Sie.
Aber ich mag das und natürlich kann man dann eben auch eine neue Interpretationsebene aufmachen. Es ist schon auch ein Roman über zwei Frauen, die eben ja besessen sind von dem, was sie tun. Gerade eben in diesem einen Kapitel von der eben Madeleine Bas-Part, wo sie eben diese Briefe schreibt. Die schreibt dann Briefe an einen schwedischen Botaniker, also wo sie immer wieder sagt, kann gar nicht anders und also was für Schwierigkeiten sie überhaupt hat, sich durchzusetzen, also in einer auch männlichen Umgebung, also das kommt auch in all diesen Kapiteln auch immer wieder vor und man kann das schon als weibliches Empowerment, als einen auch durchaus feministischen Roman, also auf dieser Ebene der beiden Frauen kann man das in jedem Fall so lesen.
Entschuldigung, nur eine Anmerkung, dann bin ich still. Man kann das als alles lesen, das ist mein Problem damit. Ich habe mir die ganze Liste geschrieben, als was man das lesen kann, es sind aber nur 170 Seiten. Alles das, als was man es lesen kann, als das kann man es auch nicht lesen, weil alles angespielt wird. Lauter hängende Erzählfäden am Ende, die nicht zu Ende gedacht sind. Ja, gut, wenn man Freude daran hat, dann zu sagen, ja, dann lese ich erst das 8. und dann lese ich das 2. Kapitel. Und da steht aber Roman drauf. Kann man machen, aber...
Ich würde auf eine Sache noch gerne eingehen, weil das ist doch sehr offensichtlich, wenn sie da durch das nachrevolutionäre Paris geschoben wird. Da wirkt der Text für mich ein bisschen so wie so eine historische Kulissenschieberei. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Ich würde gerne noch also dazu einen anderen Text nehmen, weil natürlich, was wir gesagt haben, es erinnert an das Parfum und es erinnert auch an Kehlmann, obwohl ich das besser geschrieben wird. Und der andere Text ist Angela Steidele, Aufklärung. Der ist sehr ähnlich von der Machart, also dass man Frauen in den Mittelpunkt stellt, dass man sich mit der Aufklärung beschäftigt. Und dass man einerseits diesen bisschen altertümlichen Tonfall hat und auch diese Komik. Und dann bricht sie es ja immer wieder, indem dann manchmal so Gegenwartsfloskeln hineinkommen. Das wäre eigentlich der Text, wo ich sage, das ist sehr ähnlich. Und was will der Text? Also es geht um die Aufklärung und in der Aufklärung geht es um die Gleichheit aller Menschen und natürlich auch, dass Frauen gleichberechtigt eigentlich wären zu Männern. Aber niemand von uns kennt diese Frauen, die in diesem Roman vorgestellt werden und die ja auch nicht sehr lange, aber zumindest einen Wikipedia-Eintrag haben. Ich glaube, darauf will sie abzielen und dass die französische Revolution nicht dazu geführt hat, dass Frauen wählen durften. In Frankreich durften sie das erst 1944, was nachdem, wenn man das hier liest, ja beschämend ist. Ich glaube, darauf will sie hinaus.
Ich finde auch, ich habe das jetzt auch nicht als Kulissenschieberei gelesen. Ich finde, es gibt so eine ganz schöne Binnenspannung da drin, dass es ja wirklich um zwei Frauen geht, die etwas bewahren wollen, also den menschlichen Körper und Pflanzen, also Sachen, die vergehen. Und die einwachsen und eben herrlichste, schönste Zeichnungen davon machen. Und das aber zu einer Zeit, also deswegen, glaube ich, hat Christine Wunicke auch dann eben diese Zeit gewählt, 94, 95, wo alles in Auflösung ist. Also als Binnenspannung, als so ein Gegensatz, der sich da aufmacht, finde ich das eigentlich super interessant.
Es gibt derzeit eine gewisse Mode, aus dieser Zeit, aus dieser Epoche zu erzählen. Nicht nur auf dem literarischen Markt, sondern auch, ich weiß nicht, ob Sie die Netflix-Serie Bridgerton kennen, aber da haben wir es nämlich auch mit so einer ganz ähnlichen Szenerie zu tun. Also die leben in der Vergangenheit, sprechen aber wie heute, sind alle Feministinnen und die royalen Mitglieder der Königsfamilie sind auch schwarz und so weiter. Es wird im Grunde genommen so eine neue Chronologie hergestellt. Ist das eine Stärke von diesem Text, dass er so im Grunde genommen recht frei auch mit gewissen historischen, gesellschaftlichen Realitäten umgeht? Ist da sozusagen die Essenz zu finden von diesem Werk?
Für mich ist die Stärke die Komik. Also ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß mit dem Buch. Also das, was Gerrit Bartels vorhin gesagt hat, Diderot kommt vor, aber der ist ja Schüler bei Marie, aber der kommt nicht als der Diderot vor.
Der
sondern
trinkt nur
als,
Kaffee die ganze Zeit.
Ja, und so ein blöder Streber, der irgendwie bei seiner Frau unter dem Pantoffel steht. Also das ist unheimlich lustig.
Also in diese Passagen fand ich total langweilig, wenn man jemals Diderot gelesen hat. Dass man sich so einen Kaffee trinken, da viel schwätzer.
Ja, finde also, ich gut.
Hat halt nicht viel mit Diderot zu tun, vermutlich. Das meine ja, ich
ist ja ein Roman.
Ja, gut, das ist der Bridgerton-Effekt. Wir drehen das alles mal um und dadurch entsteht eine gewisse Fallhöhe. Christoph Schröder, konnten Sie auch lachen?
Er wollte
zeitweilig?
Ja nichts mehr sagen.
Wenigstens.
Ja, es würde wieder in die gleiche Richtung gehen, weil natürlich, ja, okay, wenn wir das jetzt als einen rein feministischen Text lesen, dann kann man natürlich sagen, dann nimmt man irgendeine historisch bedeutsame Figur, macht sie lächerlich, stellt sie unter den Pantoffel seiner Frau und erzeugt dadurch komische Effekte. Dann kann man sagen, ja, das ist bestimmt komisch, aber es darf auch erlaubt sein zu sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen billig ist.
Wachs, der neue Roman von Christine Wunicke, erschien im Berenberg Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 2 und zum neuen Roman der norwegischen Schriftstellerin Vigdis Hjorth. Und ich nehme mal an, jetzt haben wir eine ganz andere literarische Tonlage und auch das Gespräch wird sich verändern. Wiederholung heißt das Buch, das Gabriele Häfs für den S. Fischer Verlag ins Deutsche übertragen hat. Es geht um Folgendes. Eine Frau wandert mit ihrer Hündin durch den Wald. Dabei erinnert sie sich an ihre Jugend als 16-jähriges Mädchen, an die ersten Küsse auf einer Party und einer Mutter, die das Leben der pubertierenden Tochter auf schreckliche Art und Weise kontrollieren will. Christoph Schröder, in was für einer Familie lebt der Teenager und was treibt diese Jugendliche an und um?
Ja, also vielleicht zunächst einmal steht ziemlich am Anfang dieses Romans der Satz, die Wiederholung ist der Ernst des Daseins. Und ich glaube, das ist ein Motto für dieses Buch. Es ist tatsächlich ein sehr ernstes Buch. Es ist auch relativ schmal, es hat 160 Seiten. Die haben es aber wirklich in sich. Jetzt muss man sagen, Vigdis Hjorth ist 1959 geboren, ist also jetzt Mitte 60, gilt mittlerweile als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Norwegens, hat für diesen Roman, für Wiederholung, das ist tatsächlich ihr neuester, der ist jetzt aktuell, der S. Fischer Verlag hat andere Romane in neuer oder Übersetzung zuvor auf den Markt gebracht, hat für diesen Roman den wichtigsten norwegischen Literaturpreis bekommen. Ja, was ist das für eine Familie? Es ist eine Familie, die sie in anderen Büchern aus etwas anderer Perspektive auch immer wieder thematisiert hat. Man kann davon ausgehen, es ist vielleicht ihre eigene Familie, aber da muss ich sagen, in diesem Buch ist es wirklich nicht wichtig, ob es ihre Familie ist oder nicht, obwohl es da auch mal einen Skandal gab, weil die Schwester von Vigdis Hjorth sich falsch dargestellt fühlt und dann einen Gegenroman geschrieben hat. Also da gab es viele Skandale, aber wenn wir uns auf den Kern konzentrieren, muss man einfach sagen, es ist das Buch einer eigentlich ganz normalen Teenagerin im Jahr 1975, an die die Schriftstellerin sich in dieser Hütte zurückdenkt. Und es geht bei Vigdis Hjorth und auch in diesem Buch immer um das System Familie als dysfunktionales System, als ein System von Verschweigen, Vertuschen und vor allen Dingen in diesem Buch der unglaublichen, geradezu manischen Kontrolle. Also die Mutter der Ich-Erzählerin kontrolliert sie permanent und zwar aus einer panischen Angst heraus. Sie könnte sich mit Jungs einlassen, sie könnte Alkohol trinken, Drogen nehmen, all das, was man vielleicht als junge Frau so macht. Und genau durch diese panische Angst und durch diese Kontrolle treibt sie sie möglicherweise dorthin. Und dann gibt es noch, und das ist sehr wichtig, ein Tagebuch, in das die Ich-Erzählerin, also dieses 16-jährige Mädchen, eben nicht das schreibt, was sie erlebt hat, sondern das, was sie demnächst erleben wird oder möchte oder gerne erlebt hätte. Und das ist etwas, was in diesem Buch dann auch, sagen wir, zum katastrophischen Höhepunkt wird.
Und von der Mutter, die jeden Schritt der Tochter zu überwachen scheint, handelt auch die Lesestelle, die wir jetzt hören, aus Wiederholungen von Victor Sjord, liest nun Antje Keil.
Ich wollte gerade ins Bett gehen, als Mutter die Tür aufriss und mit dem Kronkorken von einer Bierflasche herumfuchtete. Was ist das? Ich erkannte, dass es ein Kronkorken war, aber darum ging es ihr nicht. Was sollte ich sagen? Was ist das? Fragte sie noch einmal, lauter diesmal. Sie hielt ihn mir vors Gesicht. Schau mal, was ich im Wäschekorb gefunden habe, sagte sie. Wie ist der da wohl reingekommen? Fragte sie. Ich hatte das Gefühl, rot zu werden, aber woher hätte ich das wissen sollen? Ich weiß es nicht, sagte ich. Hatte ich einen Kronkorken in der Hosentasche gehabt? Und war er herausgefallen, als ich meine Hose in den Wäschekorb gelegt hatte? Aber ich steckte keine Kronkorken in meine Hosentaschen. Die Angst war zu groß, die Wachsamkeit zu groß. Ich trug Mutter in mir wie einen Kronkorken unter der Haut. Mutters Angst und Mutters Blick und Mutters Stimme, die umso stärker wurden, je näher ich dem Haus kam. Deshalb wurde ich, selbst wenn ich Bier getrunken hatte, auf dem Weg nach Hause nüchtern. So atemlos und wachsam beim Anblick des Hauses, in dem ich im ersten Stock wohnte, dass ich nie im Leben einen Kronkorken in meiner Hosentasche vergessen würde. Ein Kronkorken, sagte sie mit fester Stimme. Was habe ich damit zu tun? Fragte ich. Wie ist der in den Wäschekorb gekommen? Fragte sie schrill. Ich weiß es nicht, sagte ich. Oh, das weißt du wohl, sagte sie. Jetzt lass doch das Mädel in Ruhe, sagte Vater aus dem Wohnzimmer. Danke, Vater. Denn Mutter verließ mein Zimmer. Vielleicht war es Vaters Kronkorken. Ich musste meine Kleider überprüfen, ehe ich sie in den Wäschekorb legte. Ich musste meine Handtaschen und Beutel und meine Schultasche überprüfen. Vermutlich durchwühlte sie alles, wenn ich nicht zu Hause war.
Antje Keil las aus Wiederholung. Der Roman von Victor Sjord wurde von Gabriele Häfs aus dem Norwegischen ins Deutsche übertragen, ist bei S. Fischer erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Ich war ja sehr gespannt, liebe Antje Keil, wie Sie das lesen, denn das vielleicht, was Sie jetzt nicht sehen können, ist, dass diese Seite komplett beschrieben ist und nahezu ohne einen Punkt durchgeht. Und das Atemlose merkt man, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist beim Lesen, aber dieser Fluss, der hört überhaupt nicht mehr auf. Auf jeden Fall gibt es diese atemlose Erzählstimme und die steuert dann, das ahnt man dann irgendwie auch, auf ein doppeldeutiges Wort in diesem Zusammenhang, gescheiterten Höhepunkt zu. Etwas allgemeiner gefragt, Gerrit Bartels, wie wird hier Jugend erzählt?
Also ich hatte das Gefühl, dass diese Passage, also das ist ja eben der große Mittelteil des Buches, das so wie Christoph Schröder es auch vorgestellt hat, eine handelsübliche, durchschnittliche, pubertierende Jugend ist, einer 16-Jährigen, die eben dauerhaft kontrolliert wird von ihrer Mutter, von ihrem Vater. Und das natürlich mit einer gewissen Atemlosigkeit gemacht wird in diesen Passagen, weil man wirklich bedrückt ist von dem, also wie die Mutter eben dieses Mädchen kontrolliert. Nur im Hintergrund wabert natürlich immer diese eine Geschichte, die eben schon von Victor Sjord zweimal erzählt worden ist in zwei vorherigen Büchern. Also wenn man Leser oder Leserin ist von Victor Sjord, man weiß um diese Geschichte. Und man wartet natürlich die ganze Zeit auf diese Auflösung. Und ich meine, das ist eben so dieser Pendel, wo es immer so hin und her geht. Einerseits ist das wirklich eine normale, ja, stinknormale 70er-Jahre-Jugend, von der erzählt wird. Und auf der anderen Seite ist da dieses Ereignis, und kann es jetzt auch einfach mal sagen, das ist ein sexueller Missbrauch, den der Vater an der Fünfjährigen begangen hat und der eben über all diesem steht, der über diesem ganzen Roman eigentlich steht und der dann aufgelöst wird, eben durch so ein paar Tricks. Ich meine, ich bin auch ziemlich angetan von diesem Buch, also es hat mich wirklich auch berührt, dieses Buch. Ich finde es auch literarisch sehr gelungen. Nur was eben diese Tagebuchpassage anbetrifft, das ist ja wie so ein literarischer Trick, den Vigdis Hjorth benutzt, dass eben die Tochter in das Tagebuch was reinschreibt, was sie sich eigentlich vorstellt, was sie fantasiert und was der Vater dann zu lesen bekommt und wo dann die ganze Geschichte dann ins Rollen gebracht wird, weil die letzten 40 Seiten dieses Romans sind dann eigentlich im Grunde eine Nacherzählung der 40, 45 Jahre, die danach passiert sind. Und das ist so eine Art von merkwürdiger Poetologie, die Vigdis Hjorth so reinbaut, dass es da eben einerseits dieses befreite Schreiben geht, dieses total fantasievolle Schreiben, wie sie sich eigentlich ihren ersten Sex vorstellt. Und die Eltern auf der anderen Seite eben sagen, nö, da war doch was. Wir wissen, dass da vorher was war und sie wird dann ja auch gefragt, ob sie geblutet hat. Und das ist das eine, was ich so leicht problematisch finde, also eben dieser Trick. Und auf der anderen Seite gibt es diese Passage, wo das Mädchen, was eben total aufgelöst ist, nach Hause kommt, was ihren Freund nicht mehr sehen darf, weil der Vater eben nach Hause gekommen ist und dieses Tagebuch gelesen hat. Also sie kriegt dann Verbote. Sie will sich umbringen, also hat Suizidfantasien und trifft dann ihre norwegische Lehrerin. Und diese norwegische Lehrerin sagt zu ihr, ich habe jetzt gerade wieder einen tollen Aufsatz von dir gelesen und so, du hast so ein wahnsinniges Talent, du wirst sicher später mal vom Schreiben leben können. Und das ist auch so eine Art Rettung für dieses Mädchen, so eine Art vom Flucht in den Schreiben, um dann halt eben dieses Schicksal bewältigen zu können. Und ich muss sagen, das ist so dieser Haken, den ich an diesem Buch habe.
Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wie sie diese Teenagerzeit beschreibt, weil was man vielleicht sagen muss, das Ganze ist ja ein Rückblick, der dadurch in Gang gesetzt wird, dass die Erzählerin im Konzert sitzt und neben ihr nimmt ein Teenager Platz mit seinen Eltern und sie das fast körperlich spürt, dieses Machtverhältnis von Eltern zu diesem Kind, und dann erinnert sie sich, wie das bei ihr zu Hause war, und ich finde, sie beschreibt ihre eigene Teenagerzeit großartig. Also allein, wie sie dieses, wofür der Alkohol nötig war, wie sie das beschreibt, um überhaupt halt diese Leichtigkeit hinzubekommen. Was ich habe mich nur immer gewundert, 1975, Kronkorken im Wäschekorb, really? Also weiß ich nicht, war das so? Liegt das an Norwegen? In Deutschland war das doch zu der Zeit, glaube ich, nicht mehr so ein Riesenthema.
Vielleicht nur in dieser Familie. Ich glaube ja auch nicht, dass die eine normale Jugend gehabt hat. Hier gibt es aber einen entscheidenden Grund, weil die Eltern Angst haben, dass da was rauskommt. Das ist ja sozusagen der Dreh. Man fragt sich ja am Anfang, wenn man jetzt die Vorgeschichte nicht so genau kennt und die anderen Bücher eben auch nicht gelesen hat, warum machen diese Eltern das? Vor allem die Mutter, ja. Der Vater hat ja eine dubiose Rolle der Sache.
Der Vater sagt immer, lass sie in Ruhe.
Lass sie in Ruhe. Und trotzdem ist er derjenige, der in der Vergangenheit sie eben nicht in Ruhe gelassen.
Aber es strebt ja alles nach dieser Auflösung. Es ist nicht so, dass das nur, also so wie in dem vorherigen Roman, da ist es so, dass das wirklich nur so über dem ganzen Buch schwebt. Aber in diesem Fall wird es ja wirklich ganz konkret aufgelöst.
Es wird konkret aufgelöst, aber die Sprache ändert sich in dem Buch. Während ich diese Passagen, die sich mit der Jugendzeit und dem missglückten ersten Mal beschäftigen, für äußerst dicht und präzise gehalten habe, wird es für mich ein bisschen rauender. Das muss natürlich auch sein, weil sie keine präzisen Erinnerungen hat an das, was geschehen ist. Ist das aber nicht trotzdem auch ein Problem, weil es wird dadurch so diffus?
Ich hatte damit kein Problem, weil mich dieses Buch insgesamt wirklich so beeindruckt. Also hatten Sie keine Beklemmungsgefühle beim Lesen? Total. Ist Ihnen nicht kalt geworden? Diese Anfangsszene, die Sie erwähnt haben, da geht es darum, da nimmt neben ihr dieses Mädchen im Konzert Platz und neben ihr ist kein Platz mehr, deswegen setzen die Eltern sich hinter das Mädchen und wollen, dass sie ihre Jacke auszieht. Mhm. Und das Mädchen will nicht ihre Jacke ausziehen. Mhm. Und die Eltern von hinten sozusagen bedrängen sie, zieht die Jacke aus. Und dann zieht das Mädchen die Jacke so über die Schultern und lässt sie aber hier an. Und wie das beschrieben ist, was für ein starkes Bild das ist und wie das überhaupt gedrängt und ich will nicht sagen gepresst, aber also es hat eine so ungeheure Wirkung beim Lesen, dass man alles glaubt. Und ich würde auch widersprechen, Herr Bartels, dass das nur auf diesen Höhepunkt zusteuert. Es ist auch ein Buch über die Macht des Schreibens sozusagen. Mhm. Das ist es nämlich schon, weil Die einzige, sagen wir, etwas zynische Pointe ist natürlich, dass dieses Mädchen, also das muss man dann vielleicht erzählen, kommt vom Date mit ihrem Freund Finn zurück und es sollte der erste Sex werden. Es passiert aber nicht, weil der sich immer nur auf sie legt und so tut, als ob, aber offenbar überhaupt keine Ahnung hat, wie das funktioniert und dann aufsteht und geht. Und sie hat aber Pornobilder im Kopf, die sie im Wald in Pornomagazinen gesehen hat von den ganzen Jungs, mit denen sie da unterwegs ist. Und sie schreibt einen 35-seitigen Porno in ihr Tagebuch, wie sie es gerne gehabt hätte. Und das wird ja für die Eltern zur eigentlichen Realität. Also diese Wechselwirkung von Imagination und Realität, die sich dann bis zur Unkenntlichkeit durchdringen. Ja, am Ende wird die Tonlage anders, weil sie es muss.
Ich muss vielleicht noch sagen, das Buch hat auch einen philosophischen Überbau. Also heißt ja immer, wie autofiktional ist dieses Buch? Das ist ja immer die Frage bei Victus Hjort. In diesem Fall ist es ja, es heißt Wiederholung. Und dieses Wiederholung spielt an auf einen Sören Kierkegaard-Aufsatzbuch, also wo Sören Kierkegaard eben auch über Wiederholung nachgedacht hat. Und den Satz, den Sie da eingangs zitiert haben mit Wiederholung ist der Ernst des Daseins, ist ein Kierkegaard-Zitat, was sie irgendwo gelesen hat. Mhm. Also sie spielt das aber eben noch ein bisschen weiter. Da geht es dann eben tatsächlich um Erinnerung und um Wiederholung. Also was ist eigentlich Erinnerung? Erinnerung, das ist eben auch also 1:1 von Kierkegaard, was er in diesem Fall aber nicht sagt, dass die Erinnerung, die passt irgendwie nicht mehr so richtig. Das ist so wie Klamotten, die irgendwie 50 Jahre später nicht mehr richtig passen. Aber bei der Wiederholung ist es so, die ist wie angegossen. Das wird dann alles noch so ein bisschen weiter gespielt. Aber es erklärt natürlich eben, warum Victus Hjort sich eben im Alter von, ich weiß nicht, 64 oder 65, sich immer wieder auf dieses eine Ereignis konzentriert. Hm. Also sie erzählt ja dann eigentlich eine Art von Schriftstellerin-Biografie, die mit dem Kinderbuch anfängt und die Eltern lauern darauf. Was schreibt sie denn eigentlich da die ganze Zeit? Und dann werden die Bücher immer härter von ihr. Da geht es dann um Sex und es geht um Alkohol und da wird dann schon genauer hingeguckt. Und wir wissen jetzt eben, weil die Schriftstellerin ja eigentlich schon ziemlich lange, also in Norwegen zumindest bekannt ist, aber hier jetzt langsam größeren Leserkreis, Leserinnenkreis erschlossen wird, eben mit diesem dritten Buch, die sich immer um diesen Missbrauch ziehen, warum sie das eigentlich immer wieder macht. Warum sie eben in diesem hohen Alter sich dann doch immer wieder auf dieses eine Ereignis, was da eben im Alter von 5 Jahren möglicherweise stattgefunden hat oder nicht, warum sie da immer wieder drauf rekurriert.
Ja, aber gerade der also Titel Wiederholung spielt ja auch auf Psychoanalyse und auf Therapie an, wo man diese Situationen immer wieder durchspielt. Und sie spricht in diesem Roman einmal davon oder vergleicht ihr Schreiben mit dem Bild Der Schrei von Edvard Munch, der ganz viele Versionen davon gemalt hat. Und das sei bei ihr eben auch, dass sie immer das variiert, ihr Thema nochmal. Und ich wollte nochmal zu dieser Sprache, weil wir auch bei dieser Stelle, die wir gehört haben, diese wahnsinnig langen Sätze mit hunderten Kommata gefühlt. Das war für mich beim Lesen, oder wo ich so dachte, warum macht sie das? Wirklich, wie man sich erinnert. Es ist halt dieses stockende Sprechen, wo einem immer noch was einfällt, was man dann mit noch einem Komma absetzt. Und ich finde, das macht sie hervorragend.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Roman Wiederholung von Victus Hjort in deutscher Übersetzung von Gabriele Häfs steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder hier im Saal sind sie auch ausgelegt zum Nachlesen in den schönen Bestenlisten-Flyer mit zahlreichen Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der Bestenliste waren heute in Freiburg zu Gast Shirin Suchitrawala, Gerrit Bartels und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.